Radio SRF.
SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon. SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Kurz vor den Sommerferien beschleicht uns jeweils ein drängendes Gefühl, ein Gefühl, das Peter Cornelius für uns besungen hat.
Ich bin Ref, 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 Ref für die Insel. Ich bin Ref, 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 über Ref.
Ref für die Insel, sprich für Inselferien. Die Schweiz ist auch eine Insel, sogar eine Hochpreisinsel. Und wenn man will, ist Basel eine Insel vor dem Strand der Schweiz. England ist auch eine Insel und nicht nur das, jeder Engländer selbst ist auch eine Insel für sich, das sagte der deutsche Schriftsteller Novalis. Und dann gibt es noch diesen berühmten Schweizer Song.
Ja, jeder braucht sie Insel, jeder sie Traumstrand, jeder legt mal gern sie glotte Seel in weissen Sand.
Jeder braucht sie Insel, Peter Reber. Vielleicht haben Sie es an der Häufung dieses Wortes gemerkt. Wir wollen heute über Inseln sprechen, und zwar mit Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Andreas Mautz, Theologe und Literaturwissenschaftler aus Basel. Andreas Mautz, wie ist denn das? Sind Sie manchmal reif für die Insel?
Auf jeden Fall, reif ja. Aber das hat nicht zur Folge, dass ich dann auf eine Insel fahre, weil Inseln, Inselferien jetzt für mich nicht die positiv besetzten sind. Im Gegenzug dazu sind sehr positiv besetzt Insellektüren. Also sozusagen die literarische Abschattung, die mag ich sehr, sehr gerne.
Und auf das die werden wir sicher zurückkommen, weil
unbedingt.
Die geht wahnsinnig
die
weit
geht
zurück,
sehr
natürlich.
Genau.
Marcy Goldberg, wie haben Sie es denn mit Inseln?
Also ich bin auf einer Insel geboren und aufgewachsen, und zwar auf der Insel Montreal. Die Stadt Montreal ist auf einer Insel im St. Lawrence-Strom. Und ich habe das so erlebt, dass ich einfach die ganze Zeit gewartet habe, weg davon zu kommen. Ich weiß nicht, wie typisch das ist, weil es gibt immerhin mehr als 1 Million Menschen, die immer noch dort leben. Aber für mich war diese Erfahrung, immer wieder an Brücken vorbeizufahren oder über Brücken oder immer so mit dem Hafen konfrontiert zu werden, mit dem Gedanken verbunden, irgendwann nehme ich diese Brücke und ziehe weg.
Okay, weg. Mhm. Aber wünschen Sie sich denn manchmal nicht auf so eine Insel? Jetzt sagen wir mal, dieses Gefühl, das da der Peter Cornelius beschrieben hat, so eine Art Sehnsucht nach Ferien auf der Insel, weit weg von allem.
Das Gefühl packt mich schon manchmal, aber nach 1 oder 2 Tagen sehne ich mich wieder nach der Großstadt.
Bei Ihnen, Andreas Mautz, da wissen wir es schon, Inselferien sind nicht angesagt. Warum denn eigentlich?
Die Insel hat als Ferienort, wir sprechen ja sozusagen topisch von der Ferieninsel, das hat für mich auch etwas sehr Abschreckendes. Also das, was uns die Tourismusindustrie mit aller Macht als Insel verkauft, der Strand, die Palme, Bounty, Batida de Coco und so weiter. Das auf Dauer gestellt oder auch nur 2 Wochen in so einem Arrangement,
also
das ist
so.
Für mich wirklich eine eher grauenhafte Vorstellung.
Wollen wir mal noch zur Begriffsklärung. Was ist denn eigentlich eine richtige Insel? Also die britischen Inseln, Madagaskar, Australien, ist das auch eine Insel? Die Petersinsel, ist das die richtige Größe?
Ich denke, dass, also dem Begriff nach sind all das Inseln. Australien ist eine Insel. Und da wird da fallen große Differenzen in eins in diesem Begriff. Aber ich denke, dass für das, was man als Insel empfindet, eben sehr stark auch dazugehört, wie man an diesen Ort kommt. Also ich denke, in dem Moment, wo man eine Fähre besteigt, ist man nachher ziemlich sicher auf einer Insel gefühlt. Und das macht wahrscheinlich dann auch den Unterschied aus, ob man dann die britischen Inseln als Insel erfährt oder nicht. Ich denke, mit dem Flugzeug ist es schwieriger, das Inselfeeling zu haben.
Hat man denn auf England überhaupt ein Inselfeeling?
Doch, weil ich denke, die Tatsache, dass England eine Insel ist, ist auch sehr prägend für die Gesellschaft dort und auf jeden Fall für die Politik. Ich denke, es ist nicht von ungefähr, dass England so ein bisschen ein verzwicktes Verhältnis zur Europäischen Union hat. Auf einer Insel, historisch gesehen, ist man einfach gewohnt, irgendwie für sich alleine zu sein. Also die Idee von Isolation, oder? Das Wort teilt einen gemeinsamen Wurzel mit dem Wort Insel. Und das hat etwas. Und ich denke, darum teilen sich die Wahrnehmungen oder die Geschmäcker gehen auseinander. Für die einen ist das ein Paradies. Es ist die einsame Insel, wo man nicht gestört wird und man ist alleine unter sich. Und für die anderen ist gerade diese Vorstellung die Hölle, weil man möchte nicht in der Isolation leben, man möchte ein bisschen die Sachen aufmischen, man möchte schnell weg können. Ich denke, das ist im Prinzip das. Aber die Insel auch als Ort, wo man alternative Lebensarten austesten kann, das hat auch eine lange Geschichte. Wir kommen sicher noch darauf zurück im Laufe der Sendung.
Aber nochmal zurück zu dem Beispiel, von dem wir herkamen. Du hast tatsächlich Inselgefühle in England. Das geht mir total ab. Es sei denn eben, man nimmt diese langsame Hinreisemethode der Fähre dann zum Beispiel auf sich.
Also nicht Inselgefühl im Sinn von Südseeinsel, tropisch und so weiter, aber wenn man mit den Leuten redet, also bis vor kurzer Zeit war es noch gang und gäbe, dass die sich als the British Isles bezeichnet haben. Also ich denke, im Bewusstsein der Engländer war sehr klar, die sind leben ein bisschen in der Isolation. Wenn man wegkommen will, dann muss man mit dem Schiff, also sehr lang war das auch so. Inzwischen gibt es nicht nur Flugzeuge, sondern auch den Tunnel, man kann sogar mit dem Zug. Aber ich weiß noch, ich habe in London gelebt in der Zeit, wo sie diesen Channel Tunnel gebaut haben. Und die ganzen Schreckvorstellungen, die auch in Leserbriefen gezeigt, also die gedruckt wurden, irgendwie, oh, jetzt kommen die Franzosen wieder und versuchen uns nochmals zu erobern.
Also sie kommen mit Rohmilchkäse und anderen Waffen.
Das ist schon sehr prägend, einfach für das englische Bewusstsein. Ich denke, die Idee, so ein Inselvolk zu sein, hat auch mit einer bestimmten Idee von Selbstbestimmung oder Autarkismus, Autonomie zu tun.
Ja, wenn wir gerade da sind, also wir kommen nachher wieder auf die Gefühlslagen ein bisschen zu sprechen, aber jetzt waren wir gerade bei einer gesellschaftlichen Prägung, auch einer politischen Prägung natürlich, und die führt uns automatisch auch zur Schweiz, die ab und zu auch als Insel bezeichnet wird, ist ja auch eine Insel innerhalb der EU zum Beispiel.
Ja, das ist sie. Also ich denke, wenn man Landkarten anschaut, die danach gefärbt sind, wer ist alles in der EU und wer nicht, dann erscheint die Schweiz schon wie eine Insel in einem Meer von EU-Ländern. Und gleichzeitig, also ich finde immer, das weckt bei mir auch andere komische Assoziationen, weil wenn man Karten, geografische Karten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs anschaut, dann sah es auch ähnlich aus, die ganzen Länder, die durch Nazi-Deutschland erobert wurden. Und da war die Schweiz wirklich die Insel der Freiheiten der Mitte, wo viele Flüchtlinge auch versucht haben oder gehofft haben, da reinzukommen. Das war wirklich eine Insel im rettenden Sinn. Das hat offenbar auch, so wie ich das wahrnehme, das hat auch das Schweizer Bewusstsein genauso geprägt wie die Engländer mit ihren Meer rundherum.
Da gibt es Parallelen, offensichtlich.
Immer, also das Inselhafte hängt offensichtlich nicht so sehr am Wasser. Es gibt auch andere Kräfte, die mindestens so starke Grenzen ziehen.
So eine Insel sein ohne Strand ist aber ein bisschen gemein. Also die Idee, dass die Küste auch noch die Grenze ist, das gibt es hier nicht. Ich denke, diese Grenze findet vielmehr auch in den Köpfen der Menschen statt zum Teil, dass man die einen die Schweiz doch noch als Insel, politische, ökonomische, je nachdem auch bevölkerungsmäßig Insel als Insel behalten wollen. Das wird dann manchmal sehr fragwürdig.
Und es ist eindeutig im Falle der Schweiz als Insel die positive Insel. Du hast darauf hingewiesen, es gibt offensichtlich diese grundlegende Ambivalenz. Ist das eher etwas Bedrohliches? Ist das eher was Positives? Da will man hin oder da will man weg. Und in der Schweiz ist mindestens aus der Innenperspektive die Idee, dass man da hin will.
Also dass alle anderen
mit aller Macht
auf diese Insel
reif für diese Insel.
Reif für diese Insel sind alle anderen.
Ich denke, gleichzeitig gibt es viele Leute, die aus der Schweiz geflüchtet sind, genauso wie ich aus meiner Montreal. Also die ganzen Auslandschweizer oder die nach Berlin gezogen sind und so weiter oder nach Paris. Max Frisch schreibt auch sehr viel darüber. Also wobei er ist am Schluss dann auch zurückgekommen.
Vermutlich haben diese Inseln einfach auch noch andere Grenzen, die dazukommen. Egal, ob es jetzt irgendwie eine Insel ist, die durch was weiß ich was für Faktoren bestimmt ist, wie die Schweiz oder jetzt England, da tatsächlich von Wasser umgeben. Kommen wir doch mal noch auf die Gefühlslage zurück. So Inseln, so will das wenigstens die Tourismusindustrie, die versprechen uns immer wahnsinnig viel Erholung, Einsamkeit, Ruhe. Ja, woher nehmen denn die Idee, dass das so sei?
Ich denke, da werden wirklich sehr klug auch unsere Fantasien bewirtschaftet. Und es funktioniert ja eben. Also Urlaub heißt doch in ganz vielen Fällen Urlaub auf der schönen Insel. Das ist das maximale Ferienversprechen. Da kann ich mich erholen. da ist sozusagen von den Stücken, die wir gehört haben, her auch, da herrscht der Offbeat. Das ist nicht der Beat des Alltags, der Businesswelt, sondern da geht man das alles ganz cool an, mhm, und so weiter.
Da, es gibt da Reggae dazu zum Beispiel. Genau. Das ist auch schon, genau, sommerlich. Da fühlt man sich schon quasi wie mit einem Drink in der Hand.
Und natürlich wird, also muss diese Fantasie dann sozusagen rückgebunden werden an die Wirklichkeitserfahrung. Am Strand liegt Hundescheiße, die lokale Bevölkerung, die entpuppen sich dann nicht als edle Wilde, sondern als Bettler, die ziemlich hartnäckig sind und so weiter.
Also gute Geschäftsleute,
man möchte den Teppich eigentlich nicht, man hat ihn dann doch im Gepäck, mhm, bei der Rückfahrt.
Wobei, ich denke, es hat auch mit der Fantasie zu tun, nicht gestört zu werden, auch nicht erreichbar zu sein. Heute mit Handy und Internet und so weiter wird es immer schwieriger. Aber ich denke, manchmal zum wirklich Abschalten und sich entspannen ist es gut, dass man irgendwo hinfährt, wo man nicht ständig erreichbar ist. Und da steht die Insel auch für diese Art von Ruhe und Abgeschottenheit im positiven Sinn. Aber das wird immer, das ist, kann positiv sein, kann auch negativ sein. Es gibt ja diesen Film mit Tom Hanks, Castaway. Und das ist sehr bezeichnend. Er spielt ein Kadermensch, der für die Firma Federal Express arbeitet, oder? Das heißt Kurierdienst. Er ist besessen von der Zeit und Pünktlichkeit und Systeme und alles schneller und Beschleunigung und so. Und dann landet er nach einem Flugzeugunglück alleine auf einer Insel, wo er Jahre alleine verbringt. Und er muss dann lernen, anders mit der Zeit umzugehen und mit Zielen und mit der Idee. Er ist nicht mehr so mobil und jettet um die Welt, sondern er ist gestrandet auf dieser Insel. Und sein einziger Begleiter ist ein Volleyball, den er mit einem menschlichen Gesicht gemalt hat, damit er irgendeine Stellvertreterfigur hat, mit dem er reden kann.
Das ist, er redet mit einem Volleyball.
Mit einem Volleyball, der heißt Wilson, oder nach der Firma, nach der Marke. Und das ist wirklich wie ein Parabel, was mit einem Menschen passiert. Er musste diese Lektion lernen, Zeit haben und sich entspannen und nicht hetzen und auf sich selber zurückgeworfen zu werden. Und das ist dann sehr moralistisch auch erzählt, dass es aus ihm einen besseren Menschen macht.
Also in dieser modernen Robinsonade, daran zeigt sich ja wieder diese Logik, die da insgesamt herrscht. Also der Hintergrund ist ja immer eine katastrophische Erfahrung, nicht? Ein Sturm, der Schiffbruch, der Flugzeugabsturz, jetzt in dieser Lost-Serie. Mhm. Ich habe dann nur die erste Staffel zur Kenntnis genommen, dann hatte ich keine Lust mehr. Aber der Hintergrund ist immer die Katastrophe. Und unter diesen katastrophischen Bedingungen gibt es ja sehr stark dann auch das Bedürfnis, eigentlich die Zivilisation, die man hinter sich gelassen hat, weil nicht freiwillig, auf die Insel zu verlängern. Also was macht Robinson? Er führt Tagebuch, er bemüht sich sehr darum, nicht den Kalender zu verlieren, die Zeitordnung, sozusagen
die
Kontinuität zu seinem
alten
Leben, zum Festlandleben, tägliche Bibellektüre kommt bei ihm dann noch dazu und so weiter. Mhm.
Also quasi wie die Fortsetzung des bisherigen Lebens einfach in unter anderen Umständen.
Genau, genau. Und eben, ich denke, es ist wirklich was Entscheidendes, ob sich jemand aktiv dafür entscheidet, die Insel zu besuchen oder eben dahin verschlagen wird auch. Also Gefängnisinsel und all das, was man dann unter negativen Inselfantasien so hat.
Das häufigste Wort in dieser Sendung ist das Wort Insel und darüber sprechen wir heute im Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Zu Gast sind Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Andreas Mautz, Theologe und Literaturwissenschaftler, wohnhaft und arbeitend auch unter anderem in Basel. Wir waren jetzt gerade bei dieser künstlerischen Verarbeitung und das Wort Robinsonade ist schon gefallen. Robinson Crusoe, 1719, die Mutter aller Inselromane, wenn man so will, haben wir schon wahrscheinlich als Kinder gelesen. Und dann gab es die Fortsetzung quasi für englischsprachige Swiss Family Robinson, 1812, von einem Herrn namens Johann David Wies, lustigerweise ein Schweizer. Darum die Swiss Family Robinson, und dann gab es natürlich auch noch x andere Romane. Robert Louis Stevenson sei jetzt hier erwähnt, Die Schatzinsel 1881, oder Alexandre Dumas, Der Graf von Monte Cristo 1844. Alles Bücher, die man den Kindern zum Lesen gibt, schon im jüngsten Alter. Und für die Kinder entwickeln doch so Inseln eine unglaubliche Faszination. Warum ist denn das so?
Ich muss jetzt natürlich ganz direkt auf meine jugendlichen Leseerfahrungen zurückkommen.
Ja, Sie waren ja mal ein Kind.
Und für mich war natürlich Stevensons Schatzinsel eines der größten Leseerlebnisse überhaupt. Und ich denke, warum funktioniert das? In dem Fall ist es eben so, weil Jim Hawkins ein Ich-Erzähler auch ist. Und das ist natürlich wirklich ein Buch, das angelegt ist auf eine identifikatorische Lektüre. Ich war Jim Hawkins, ich war auf der Schatzinsel, ich war bedroht von diesen Meuterern und so weiter. Und ich war da natürlich natürlich auch dabei, wie der Schatz gefunden wird.
Aber ich finde es interessant, weil ein Teil dieser Bücher sind ausdrücklich als Kinderbücher geschrieben worden, die anderen aber nicht. Und als Kind liest man sie, zumindest in der englischsprachigen Fassung, in einer gekürzten und zensierten Form. Und das heißt, man merkt gar nicht, dass zum Beispiel wie in einem Buch bei Gulliver's Travels, man als Kind erlebt man das als Abenteuerroman und erst als erwachsenen Menschen lernt man, dass das eigentlich eine politische Satire ist und überall die ganzen Inseln und abgelegenen Orte, wo er landet und die komischen Völker, die er dort beschreibt, das sind alles Anspielungen auf Phänomene in der politischen Landschaft seiner Zeit. Und das wird den Kindern ein bisschen vorenthalten. Aber sehr oft ist diese Reise auf eine Insel eine Art Spiegelgeschichte, die eigentliche Gesellschaft, die eigentliche Zivilisation widerspiegelt. Manchmal im Positiven, manchmal im Negativen. Weil manchmal geht es darum, wie Andreas Mautz vorher angetönt hat, man ist auf die Insel gestrandet und versucht dort die genau gleiche Zivilisation aufzubauen, die man mitgenommen hat. Und sehr oft in dieser Art von Literatur geht es um die Frage, woraus besteht unsere sogenannte Zivilisation, wenn wir alleine auf der Insel gestrandet sind, schaffen wir es, so vermeintlich zivilisiert zu leben, wie dort, wo wir herkommen, oder bricht dann eine wilde und gewalttätige Lebensart aus?
Das haben wir auch in einem weiteren Buch.
Wie zum Beispiel Herr der Fliegen ist ein Beispiel. Und das wird auch als Kinder- oder Jugendbuch verkauft. Wir haben das in der Schule zusammen gelesen und studiert, quasi in der 7. oder 8. Klasse. Und ich denke, in dem Alter ist man genießt das Buch als Buch mit den Abenteuern, aber die genaue Bedeutung von all dem, das ist eine Art soziales Experiment, Gedankenexperiment, das in dem Buch ausgelebt wird. Ich denke, das versteht man erst später, was das alles heißt.
Und die Insel als begrenzter Spielort für das Ganze, aber ich fange nochmal von vorne an. Huckleberry Finn, eines meiner Lieblingsbücher. Da gibt's die Szene, meine Lieblingsszene in dem Buch ist, Huckleberry Finn haut ab, einerseits vor seinem gewalttätigen Vater, andererseits vor der Witwe, die ihn zivilisieren will. Und wo geht er hin? Er geht auf eine Insel im Mississippi. Und diese 5 Seiten muss ich irgendwie, 100-mal gelesen haben. Ich fand das so toll und so total romantisch als Kind. Was ist denn das, die Insel als Ort der Freiheit?
Ja, für ihn, das ist eben einerseits Freiheit und andererseits dort, wo keine Regeln herrschen. Und er findet es nicht so toll in dieser Gesellschaft. Aber das ist wieder ein Fall, das ist vermeintlich ein Kinderbuch. Aber durch dieses Buch erlebt man auch eine sehr große Kritik an die amerikanische Gesellschaft dieser Zeit und eine Kritik zum Beispiel der Sklaverei und die Rassenverhältnisse, die damaligen, also wie die Weißen mit den Schwarzen umgegangen sind. Das ist alles sehr kritisch da drin. Aber als Kind merkt man das nicht unbedingt.
Also ich denke, die Robinsonade ist von der Gattung her immer auch etwas didaktisch, nicht? Also die Schweizer Familie Robinson, da wird sehr viel Moral dann vermittelt, wie man sich eben zu verhalten hat. Teilen ist die große Tugend, die dann angesagt ist, nicht? Aber jetzt bei ihrem Huck Finn hier, das ist ja auch einer, der sich dafür entscheidet zu gehen. Und das ist, also ich komme zurück zu diesem Punkt, es ist wirklich, die Insel hat ein anderes Gesicht, wenn man dahin will oder wenn man dahin verworfen wird, verbracht wird, ausgesetzt und so weiter. Denn dann, oder in beiden Fällen vielleicht, das würde beide Varianten wieder verbinden, wer auf der Insel ist und vor allem wer allein auf der Insel ist, der ist ja vielleicht dann zunächst mal gerettet, aber ist dann eben verstärkt auch auf sich selbst zurückgeworfen und muss dann zunächst mal mit dieser Einsamkeit mit sich selbst auch klar werden. Und das, und unter Umständen wünscht man sich dann doch vielleicht auch mit den Mitmatrosen oder so untergegangen zu sein, weil das diese Rettung dann doch keine Rettung war.
Ja, bei Huckleberry Finn ist das eben der Traum von der anarchischen Insel, oder? Wo er wirklich, wo diese Regeln, die ihn im Alltag bremsen, wo es die nicht mehr gibt. Aber eben in den anderen Fällen, wo es darum geht, es geht um die Herausforderung, die Regellosigkeit der Insel zu brechen und dort wieder eine bestimmte Gesellschaft oder Zivilisation aufzubauen. Das hat eine Kolonialvorstellung auch. Und auf den Inseln, wo auch Einheimischen sind, geht es darum, sie irgendwie zu bekehren oder dass sie dann Englisch lernen, gegebenenfalls. Also da merkt man auch, wie die europäische Kultur oder die westliche Kultur, also wie sie über sich selber nachdenkt, zum Teil in Frage stellt, aber zum Teil eben nicht und sich ein bisschen verherrlicht.
Gleichzeitig ist auch das wunderbar, das als Erwachsene lesen zu können und dann zu merken, aha, ja, so eigentlich ging es ja in diesen Büchern um etwas ganz anderes, möglicherweise, aber man fühlt sich dann auch, weil zum Beispiel einer wie Robinson Crusoe, da muss ich auf der Welt wieder, vorkommen wie ein Kind, das alles neu lernen muss, also quasi wie die ganze Welt neu erfinden.
Das gibt es alles wieder in einer modernen Form, und zwar in Form von diesen Reality-Fernsehserien,
genau,
wo man die Leute absichtlich auf eine Insel, abgelegene Insel platziert, und die müssen eben dort überleben, oder? Und das Musterbeispiel all dieser Sendungen heißt eben Survivor, oder so, die Überlebenden. Und das ist, also man kann dann ein bisschen in Frage stellen, wie authentisch das ist und wie weit sie wirklich sich von Insekten ernähren müssen, oder kommt doch in der Nacht eine Ladung von der Filmproduktion und so. Aber das ist, man sieht dann, also diese ganzen Mechanismen werden auch instrumentalisiert, um eine Art Spiel daraus zu machen, wo es dann einen Gewinner gibt, oder? Der am Schluss steht nur noch einer oder eine, je nachdem, auf dieser Insel. Und was sehr spannend ist bei dieser Art von Sendung, ist, dieses Format gibt es dann, wird immer wieder wiederholt. Und fast jedes europäische Land hat seine Version von Survivor auch produziert. Mhm. Und manchmal heißt es dann eben, ich glaube, die deutschsprachige Fassung heißt Expedition Robinson. Mhm. Da wäre man wieder, also der Kreis schließt sich.
Wenn Daniel Defoe wüsste, was er ausgelöst hat mit seinem Robinson dazumals. Nun, haben Sie da noch ein Buch mitgebracht, habe ich gesehen, Andreas Mautz, und das trägt einen interessanten Titel, nämlich Der Atlas der abgelegenen Inseln, und das stammt von Judith Schalansky. Was für Inseln sind denn das? 50 Inseln, auf denen niemand jemand war und auf denen niemals jemand sein wird.
Ja, ich denke, dieses Buch ist eigentlich in unserem Zusammenhang unvermeidlich. Es ist sicher eins der literarischen Inselbücher, die jetzt am meisten Aufmerksamkeit auch bekommen haben in den letzten Jahren. Und es handelt sich eben, wie der Titel sagt, um einen Atlas. Also von der Gattung her im Grunde um ein wissenschaftliches Format. Und das Buch weist tatsächlich auch ganz viele Bilder, kartografische Darstellungen auf, von Inseln selbstverständlich. Und wir haben jetzt wirklich das Problem, dass das Radiomedium kein Bildmedium ist. Man müsste das sehen, denn das ist eine Augenweide einfach. Dieses Buch hat auch verschiedene Typografie, Design, Buchdesignpreise dann bekommen. Die Autorin macht das selber. Aber was sieht man? Also man sieht, es ist immer zweigeteilt. Eine Insel, eine Doppelseite. Rechts sehen wir vor allem viel Blau, viel Wasser, wenig Land. Und dann in dieser extrem abstrahierten kartografischen Darstellung eben die betreffende Insel, paar Höhenangaben und that's it. Hm, mehr nicht. Und diese Kargheit verweist dann eigentlich auf die linke Seite, wo dann eigentlich diese hohe Abstraktion der kartografischen Darstellung aufgefangen wird, gewissermaßen befruchtet wird durch Geschichten, die sich mit dieser Insel eben verbinden.
Ich gebe ein Beispiel, Indischer Ozean, Seite 62, eine Insel namens Amsterdam, die gehört Frankreich.
Eben, da 58, wären wir wieder bei der Kolonialisierung.
58 Quadratmeter groß, also Amsterdam heißt sie nur drum, weil sie der erste, der gelandet war, war ein Herr Anthony van Diemen. Schon der Name sagt, sein Schiff hieß New Amsterdam, also kam er tatsächlich aus Holland. Heißt aber immer noch Amsterdam, diese Insel, 58 Quadratkilometer, und die teilen sich 25 Bewohner. Das
genau.
Führt uns wieder zum romantischen Traum, oder? Also ich meine,
oder auch die Hölle, je nachdem.
Ja.
Wenn man Jean-Paul Sartre zitieren möchte, oder die Hölle, das sind die anderen.
Genau.
Ist eine Insel mit 25 Bewohnern eine ziemliche Albtraumvorstellung.
Was dieses Buch nach meiner Auffassung interessant macht, ist eben, dass die Karte der Insel und weniger die Insel eine immense Rolle spielt. Und die Autorin hat ein wunderschönes Vorwort geschrieben. Sie selbst stammt aus der DDR und hatte da einfach durch diesen Hintergrund, den sie sich nicht aussuchen konnte, nicht die Möglichkeit zu reisen. Und daher waren Fingerreisen, wie es so schön heißt, auf Karten, hatten eine ganz besondere Bedeutung. Das mag auch in anderen Ländern so gewesen sein, dass man als Kind irgendwie fasziniert ist von diesen fremden Welten in dieser kartografischen Repräsentation, aber in der DDR hatte das wohl dann doch nochmal eine andere Bedeutung. Und sie ist also auch in der Zeit nach der Wende diesem Reiseverfahren eben treu geblieben und hat hier ganz wunderbar diese Inseln ja erzählend bereist und ausgestaltet, eben ohne da je gewesen zu sein und auch ohne da je hinzugehen. Die Option ist ganz klar, die beste Insel ist die, auf der man nie gewesen ist. Also nur dann steht sie frei, eben als das, was Inseln sowieso sind, Projektionsfläche.
Das ist aber sehr spannend, also die Vorstellung, wenn man in einem Land lebt, wo man nicht ausreisen darf, dann ist man im Prinzip schon auf einer Insel gefangen und träumt dann von den anderen Inseln, die man nicht erreichen kann. Ja, das ist etwas sehr Tiefsinniges.
Sie haben noch ein Gedicht mitgebracht, John Donne, 1624.
Das gehört zu den geflügelten Worten auf Englisch. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Und das ist eben ein Plädoyer für Empathie und für Solidarität. Die Idee, dass niemand alleine eine Insel darstellt, sondern wir zusammen bilden, wie sagt man das, Mainland? Also Festland. Festland. Und dieser Teil vom Gedicht schließt mit der Ankündigung, wenn die Todesglocken läuten, sollte man nie danach fragen, für wen läuten sie, weil die läuten für dich bzw. für uns. Das heißt, wir sind alle sterblich und wir sollten zusammenhalten. Daraus gibt auch ein Buchtitel von Ernest Hemingway, Never Send to Know For Whom the Bell Tolls, It Tolls For Thee.
Mhm. Also das, genau. Was man mit Inseln so alles kann. Was ich zum Schluss noch sagen wollte, ich habe tatsächlich inzwischen ein neues Lieblingskinderbuch. Und das heißt, mein Urgroßvater und ich, einfach so als Lesetipp, das spielt ebenfalls auf einer Insel, nämlich auf Helgoland. Und da ist ein Urgroßvater, der seinem 10-jährigen Urenkel Boy Geschichten erzählt. Und man merkt schon den Hintergrund der Insel. Nun denn, darf es ein bisschen mehr sein, fragte die Insel. Ein Spruch von Walter Ludin, einem Schweizer Journalisten, Redakteur, Aphoristiker und Buchautor.
Mehr, mehr.
Mehr, mehr. Das war eine Sendung zur Insel. Zu Gast waren Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Andreas Mautz, Theologe und Literaturwissenschaftler aus Basel. Mein Name ist Erik Fackung.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.